Wir wollen stille werden. Lieber Vater, du weißt jetzt, wo unsere Gedanken sind. Und wir bitten dich ganz herzlich, dass du sie jetzt sammeln mögest und ausrichten auf dich hin. Wir bitten dich, Herr, dass du uns dies, dein Wort, das uns nirgends sonst gesagt werden kann, deutlich wird und aufgeht und uns leitet und führet auf dem Weg zur Ewigkeit. Schenke uns noch einmal deine Gegenwart an diesem Abend, für den wir dir herzlich danken. Amen. Bevor ich nun doch den Chor bitte, lassen Sie mich das Kapitel lesen, das wir heute Abend in der Fortsetzung der Betrachtung der Offenbarung lesen werden, das Kapitel 17. Offenbarung Kapitel 17. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben, und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu ihm: Warum wunderst du dich? Ich will dir sagen das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und sieben Häupter und zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, das es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird. Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die sieben Häupter sind sieben Berge, mit denen die Frau, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige, fünf sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der achte und ist einer von den sieben und führt in die Verdammnis. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Die werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat's ihnen in ihr Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Amen. Ich stand am Sonntag vor 8 Tagen auf der Kanzel der Kirche in Echterdingen. Und dort erinnerte ich, dass ein ganz, ganz großer dort auch schon einmal gestanden ist, nämlich Philipp Matthäus Hahn. Es war seine letzte Predigtstelle. Dort ist er 1790 gestorben, 50-jährig im Amt. Er ist in Scharnhausen geboren, in einem Pfarrhaus, hatte sehr schlechte Erinnerungen an seine Eltern. Sein Vater wurde auch später strafversetzt. auf die Alp. Man wurde immer auf die Alp strafversetzt. Deshalb war ich ja auch auf der Alp früher. Und dort ist er von Scharnhausen noch zur Schule gegangen, zu Fuß. Man überlege, von Scharnhausen bis Esslingen. Er wollte unbedingt Theologe werden, Pfarrer, deshalb musste er auf die Lateinschule und hat aber die Aufnahmeprüfung ins Tübinger Stift dann doch nicht geschafft. Und so war er sogenannter Stadtstudent. Er hungerte und fror und war ein armer Teufel in der Tat. Er hat es dann schließlich doch geschafft. Nach verschiedenen Vikarstellen war er ja dann Pfarrer in Unstmettigen, in Kornwestheim und droben in Echterdingen. Aber das Besondere dieses Mannes war ja, dass er immer beides in einem Pfarrhaus vereinigen konnte. Nämlich, er hatte eine Bücherstube, er hatte ein Studierzimmer und er hatte eine Werkstatt. Er hatte eine Kanzel und er hatte einen Schraubstock. Er hatte einen Federkiel und er hatte Feilen und hatte Hämmer und Sägen. Er war es, der von Anfang an immer wieder an Uhren gearbeitet hat. Er hat ja die große Waage erfunden. Bis heute ist ja in der Gegend von Unstmettigen die Firma Vizerba Weltuhren. Und jetzt in diesem Jubiläumsjahr, 200 Jahre, waren ja seine Weltenuhren auch zum Teil hier im Alten Schloss ausgestellt. Und man konnte viel über dieses Original lesen, über diesen Theologen und Mechaniker. Und man sagte, warum hat er denn überhaupt an Uhren gearbeitet? Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Ist eben, haben die einen gesagt, das ist ein schwäbisches Original. Das war so eine Orchidee auf der württembergischen Pfarrerswiese. Und die anderen, die sagten, das war mit dem schwäbischen Namen ein Diftele. Wissen Sie, einer, der aus wenig viel machen kann. Einige haben sogar behauptet in diesem Jubiläumsjahr, es war ein Moneymaker, ein Geldmacher. Sein Pfarrgehalt brachte nicht viel ein und so verdiente er nebenher gar nicht schlecht mit der Werkstatt, wo er dann noch seine Brüder eingeladen hatte und die in seiner Werkstatt auch gearbeitet haben. Das hat mir immer nie genügt, diese Antwort. Jetzt erst, in einer ganz jetzt erschienenen Lebensbeschreibung von Pfarrer Bertsch, der hat geschrieben, dass dieser Pfarrer und dieses Original Hahn sehr früh von sich aus auf die Schriften von Bengel gestoßen ist. Und Bengel, Johann Albrecht Bengel, der große Theologe, der hat ja die Köpfe seiner Leute nach vorne ausgerichtet. Nach der Wiederkunft Jesu Christi, nach dem großen Tag des Herrn, den er sogar ausgerechnet hat. Und Hahn sagte sich, wenn dem so ist, und er schaute auch gerne nach vorne, und seine Theologie war ausgerichtet auf die Wiederkunft Jesu Christi, wenn also der Herr an einem ganz bestimmten Tag kommt, dann muss ich heute schon genau meinen Tag und meine Stunde kennen. Also, die Uhr ist wichtig, wenn Jesus wieder in diese Zeit eintritt. Das hat mir jetzt zum ersten Mal eingeleuchtet. Ihm war die Zeit wichtig, weil eines Tages wieder einmal die Zeit erfüllt sein wird. Und mit seinen Uhren, vor allem seinen Weltenuhren und Monden- und Gestirneuhren, wollte er sagen, einmal sind all diese Uhren abgelaufen. Sie gehen nicht immer im Kreise. Sie gehen im Grunde nach vorne auf den Tag zu, an dem Jesus wiederkommt. Also, auch die Uhren eines Philipp Matthäus Hahn, die wollen nichts anderes, als was diese Kapitel alle wollten. Uns auch wieder an diesem Abend den Kopf aufrichten. Heraus aus all dem Kleinkram, der uns so nach unten drückt. Unseren Blick nach vorne richtet, nicht um uns herum, was da alles geschieht. Nach vorne richtet auf den großen Tag, an dem der Herr wiederkommen wird. Ihm war es ein Anliegen, so wie Bengel, so wie vielen württembergischen Vätern, so auch mir ein ganz großes Anliegen, dass wir nach vorne schauen auf den großen Tag, an dem der Herr wiederkommen wird. Das auch der Sinn dieses Kapitels. Erhebet eure Häupter. welche Stunde hat es geschlagen? Und nun, also dieses Kapitel 17 schließt an. An Kapitel 16 schließt direkt an. Dort war ja von diesen Schalengerichten die Rede über Erde, Meer, Quellen, Sonne und Luft. Und Vers 19, es ist geschehen, es ist vollbracht, diese Gerichte sind passiert. Und jetzt ein neues, großes, gewaltiges, zuerst unverständliches Bild. Der Engel nimmt den Seher am Ruckärmel, so steht es, den Johannes, und sagt, komm, ich will dir was zeigen. So wie ein Vater sein Kind nimmt und im Ärmel zieht und sagt, komm, jetzt zeige ich dir was, was du noch nie gesehen hast. Und der Johannes, der geht mit diesem Engel und er geht dann nicht in ein Amtsgericht, auch nicht in ein Landgericht, auch nicht in ein Oberlandesgericht, auch nicht in einen Bundesgerichtshof, sondern er geht weiter bis zum höchsten und allerletzten Gottesgericht, der höchsten und letzten Instanz, die es in diesem Äon und im nächsten geben wird. Und dort, in diesem letzten großen Gerichtsszene, dort sitzt jemand auf der Anklagebank. Und das sieht der Seher. Und das wird ihm gezeigt. Und auf der Anklagebank sitzt, und so wird es hier genannt, die große Hure. Eine reitende Frau, bekleidet mit Purpur und Scharlach, geschmückt mit Gold und Edelsteinen, in der Hand einen goldenen Becher, dazu ein Stirnband mit dem Namen das große Babylon. Und die große, geheimnisvolle Frage, wer ist das? Wer ist denn mit dieser Frau gemeint? Was bedeutet denn die Hure Babylons? Viele, die sagen, das ist ganz klar, die Symbole, die hier genannt sind, sind Symbole der politischen Existenz, der Polis, der Stadtrepubliken. Also Babylon ist in der Tat gemeint. Und wer noch den Daniel im Kopf hat, das Büchlein Daniel, der weiß, Babylon war der große Gegenspieler von Jerusalem. Babylon war der Name für das Weltreich. Im Gegensatz zu Jerusalem, dem Gottesreich. Also, die große Hure Babylon ist nicht das Gottesreich und das Volk Gottes, sondern ist das Weltreich und die Welt gemeint. Jetzt sitzt die ganze Welt auf der Anklagebank. Das ist die große Hure. So sagen die meisten. Einige haben gesagt, vielleicht ist gar nicht Babylon, vielleicht ist Tyros, Jesaja 23, vielleicht ist Ninive oder gar Rom, hier steht von sieben Bergen, ach, das ist doch ganz bestimmt Rom. Babylon als Deckname für die Welt schlechthin. Ein Zeuge zum Beispiel dafür ist der vielen bekannte Bischof Lilje, auch ein großer Ausleger der Offenbarung, und er sagte, dieser letzte Akt enthüllt das Gericht über die Weltmacht. Und ganz ähnlich sagte Christian Römer, Stiftsprediger an der Stiftskirche, und er hat in den Jahren August 14 bis Juli 1916 drüben in der Stiftskirche, hier konnte ja der Stiftsprediger so nicht reden, denn das war ja das Terrain des Hofpredigers. Und der Stiftsprediger sprach drüben über die Offenbarung und er sagte auch, das ist das Gericht über die Weltmacht. Nur der andere Stiftsprediger, später, dann im Zweiten Weltkrieg, Prälat Karl Hartenstein, der hier nebenan in der großen Sakristei die Offenbarung ausgelegt hat, der hat gesagt, der hat etwas anderes gesagt. Und in seiner Denklinie manche andere, und in dieser Linie kann ich mich auch einbringen und unterbringen. Er hat darauf hingewiesen, dass mit der Hure im Alten Testament nur an ganz wenigen Stellen die Weltmacht gemeint sei, sondern die Hure, dieses Wort ist angewandt auf das Volk Israel, auf das Gottesvolk. Nach Hosea hat sich Gott mit seinem Volk verlobt. Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Ein herrliches Bild. Dieser ewige Gott will mit seinem Volk zusammen sein. Er verlobt sich und will einmal dieses Volk ganz zu sich bringen. Und nun ist dieses Volk Gottes immer wieder abgewichen, hat geliebäugelt mit anderen Mächten umherum. Es hat nach den Worten der Heiligen Schrift, es hat gehurt mit den anderen Völkern. Und da dieser Gott kein lässiger Liebhaber ist, sondern ein eifersüchtiger Gott, deshalb ging das Gericht auch immer wieder über sein Volk. Liebe Freunde, das wahre Gottesvolk des Alten und Neuen Testaments steht im Gegensatz zur treulosen Hure der Braut. So Jesaja 62, Epheser 5, Offenbarung 12 und so weiter. Diese kleine Gemeinde im Gottesvolk, ein Teil des Gottesvolkes, dieser Teil hält Treue zu diesem Herrn. Und sie heißt sich sogar gelegentlich Witwe, wenn sie diesen Herrn nicht mehr erkennen kann. Und die Hure dagegen sagt, Offenbarung 18, ich throne als König und bin keine Witwe. Die wahre Kirche, die nimmt Armut und Verfolgung auf sich wie ihr Herr. Sie folgt ihm, wo er hingeht. Sie wartet mit Geduld. Aber das zur Hure entartete Gottesvolk wird auf der letzten Wegstrecke mit seinem Abfall in besonderem Maße in Erscheinung treten. Es ist jene Gemeinde, es ist jener Teil der Kirche, die in dem geduldigen Warten ausbricht und sich verbündet mit Mächten und Zielen dieser Welt. Denn es ist genau so wie bei jenen Frauen im Kriege, deren Männer draußen waren. Sie konnten nicht warten. Und als dann Männer zurückkamen, ist ihnen das Schreckliche ja oft passiert, dann war ein anderer Mann zu Hause. Und ein anderer Mann lag in ihrem Bett. Liebe Freunde, wenn wir vorhin so deutlich sagten, Gott kommt wieder. Wie wird er uns finden? Wird er uns finden als Wartende oder als Habende? Wird er uns finden als Braut, die auf ihn gewartet haben, oder als Hure, die sich mit anderen Mächten schon verbunden? Offenbarung ist eben kein Geschichtsbuch, sondern es ist das Gemeindebuch. Das Gemeindebuch schlechthin. Es spricht eben nicht von den Abläufen dieser Welt. Das hat Hegel getan, aber nicht der Seher Johannes. Er spricht von dem Gewicht der Gemeinde Jesu Christi. Es handelt von uns. Liebe Freunde, dieses Kapitel ist das letzte und entscheidende Kapitel mit dem Ruf, nicht mit den Mächten der Welt ein Techtelmechtel zu machen, sich nicht einzulassen, sondern umzukehren, herauszugehen und heimzukommen. Aber nun bitte nicht so. Die, und so teilen wir ein, die in der Kirche, die so zur Landeskirche gehören, das ist so die Hure, und wir, die wir in der Gemeinschaft stehen und in einem bestimmten Bibelkreis, wir sind die Braut. Oder gar kirchenpolitisch, die Rechten, das sind die Brautleute. Und die Linken, das sind eben die anderen. Liebe Freunde, diese Grenzlinie zwischen denen, die als Brautleute auf ihren Herrn warten, und zwischen denen, die die Kirche verstehen an den Seiten vieler anderer Mächte, diese Trennungslinie geht mitten durch unsere Kirche hindurch, genauer. Mitten durch unsere Gemeinde hindurch, genauer. Mitten durch unsere Bibelstunde hindurch. Und oft genug auch mitten durch unser Herz hindurch. Wo gehöre ich hin? Zu denen, die warten und warten können. Oder zu denen, die sagen, mit anderen Mächten zusammen. Liebe Freunde, wir müssen rufen und locken. Wir können keine Trennungslinien ziehen. Wir können ja schon selbst aufs falsche Pferd gesetzt haben, so wie diese Frau. Einmal werden wir sehen, wenn Gericht gehalten wird und Gott sein gerechtes Urteil sprechen wird, dann, wenn uns ein Engel am Rockärmel nehmen wird und zeigen, komm, und sagen, komm, ich will dir's zeigen. Gott bleibt Richter und erweist sich schließlich nicht als willenloser Großpapa. Also, jetzt noch einmal ein Blick auf diese Frau, auf diese Hure, auf Babylon. Und da möchte ich drei Dinge jetzt kurz unterstreichen. Einmal ihre Erscheinung, ihre Verbindung und ihre Zerstörung. Einmal ihre Erscheinung. Es wird verschieden, diese Frau, diese Angeklagte, diese Hure, wird einmal von ihr gehört gesagt, es sei ein Wasserweib. Es sitzt auf vielen Wassern. Diese Gemeinde ist mit vielen Wassern, ist mit allen Wassern gewaschen. Gemeint ist das Völkermeer. Diese Gemeinde, diese Kirche, sie ist dabei und sie will auch dabei sein. Sie will mitmischen, sie will mitschwimmen. Wir wollen doch mitschwimmen in dieser Welt. Wir wollen doch dabei sein. Und dabei wird sie selbst verwässert. Paul Lesueur, der auch hier in unserer Stiftskirche evangelisiert hat früher, der hat gesagt, die Christenheit, die sich der Welt anpasst, wird leicht durchkommen. Aber die Welt nimmt großen Einfluss auf sie. Liebe Freunde, ganz sicher. So hat Bischof Haug immer gesagt, die Gemeinde, die gehört ins Wasser der Welt, ganz sicher. Aber das Wasser gehört nicht in die Kirche. Die Verwässerung der Gemeinde Jesu durch Lehren, die nicht die unseren sind. Die falsche Kirche, die falsche Gemeinde ist ein Wasserweib, gewaschen mit allen Wassern. Und es ist, was hier steht, ein Hurenweib. Mit der Hure wörtlich haben die Könige Unzucht getrieben. Seit Konstantin war ja die Verbindung von Thron und Altar immer wieder vorteilhaft für eine, für beide. Die Kirche war in ihrer Stellung gesichert und die Autorität des Staates im Menschenherzen verankert. Und wenn der Thron wechselte, dann wechselte die Kirche auch. Dann gab es Revolution und Altar und dann gab es Weltfriedensbewegung und Altar. Was gibt es heute nicht? Nicht wahr? Die Kirche heißt eigentlich Kyriaki, zu Deutsch die dem Herrn Gehörende und sonst niemand. Die dem Herrn Gehörende, keine Verbindung mit anderen Zeitströmungen und Mächten. Und es ist drittens ein Wüstenweib, Vers 3 sitzt in der Wüste. Die Gemeinde Jesu soll doch eigentlich Gottes Pflanze sein, sein Ackerwerk, von ihm bewässert. Ein neues Eden, hier streut Gott seinen Samen und die untreue Gemeinde ist in der Wüste. Sie ist verwüstet, sie sitzt auf dem Trockenen, Quellen gibt es nicht mehr, auch kein Regen, es geht heiß her. Gottes Wort kann kein neues mehr pflügen. Nur noch Dornen und Disteln, alles ist auf Sand gebaut. Das ist das Wüstenweib, das ist die Gemeinde, wenn es in die Wüste sitzt. Und es ist ein Prachtsweib, bekleidet mit Purpur und Gold. Sie gibt sich aufwendig, sie putzt sich heraus, protzig und glotzt, sie kleckert nicht. Barock ist ihr Stil, barock. Und ich frage mich immer, es wäre eine Untersuchung wert, ob in den großen Barockkirchen einmal lebendige Gemeinden gelebt haben, die diesen Weg gegangen sind. Liebe Freunde, die Gemeinde Jesu wartet. Sie wartet auf die große Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist für die Zukunft verheißen, so wie eine Braut, so wie viele Brautleute. Heute, die halten es ja nicht aus. Sie wollen alles gleich und wundern sich noch, wenn das alles andere als Herrlichkeit ist. Christen wollen Herrlichkeit schon vor der Herrlichkeit. Liebe Freunde, das ist die Not heute vieler Gemeinden Christen. Christen wollen Herrlichkeit schon vor der Herrlichkeit. Wir wollen was sehen von der Größe und Herrlichkeit unseres Gottes. Wir wollen nicht nur unterm Kreuz gehen. Wir wollen nicht nur den schmalen Weg gehen. Wir wollen nicht nur demütig und beschimpft und bespuckt als Kirche leben. Wir wollen etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen und darstellen. Hier steht Kolosser 3, Vers 4, sie enthüllen die Herrlichkeit. Sie demonstrieren Herrlichkeit vorweg. Und so hören wir es, bei uns, da geht es herrlich zu und nicht so ärmlich wie bei euch. Liebe Freunde, diese Enthüllung ist Hurerei, geistliche Hurerei. Glauben heißt nicht schauen. Glauben heißt warten, nicht zulangen, harren, nicht aufreißen. Gemeinde, die sich auf die Herrlichkeit freut, so wie die Braut auf die Hochzeit. So ist's, wie die Braut auf die Hochzeit. Und die nicht vorher Hochzeiten feiern will. Ich weiß und ich kenne das ja, es ist ja in jedem drin. Wie oft sind wir angefochten, ob wir denn auf dem richtigen Dampfer sitzen? Ob es denn tatsächlich so ist? Es ist doch alles so ärmlich und erbärmlich bei uns. So bescheiden. Nicht wahr, wenn ich jetzt wieder die Bilder von Mekka gesehen habe. Millionen trampeln sich zu Tode wegen der Kaaba, einem Stein. Oder wenn ich jetzt auch bloß wieder die kurzen Bilder gesehen habe, nicht nur von der Weltmeisterschaft, sondern dann wieder vom Rom, vom Vatikan. Mann, da sieht man doch was. Und dann komme ich in meine Jungschar und dann sind diesmal bloß 5 da, weil die 3 gerade was anderes im Kopf haben. Und im Hauskreis sind es auch bloß ein paar. Und so durchkämpfen tun sich schon großartig doch hier 200 Leute, aber 500.000 sind doch woanders. Bescheiden, unwahrscheinlich bescheiden. Und da fragt man sich, sind wir denn richtig? Bin ich denn richtig überhaupt? Und dann hört man auf einmal, dort sieht man was, dort kann man was erkennen. Liebe Freunde, das Prachtsweib mit ihrer Pracht buhlt um uns und will uns abziehen. Seien Sie vorsichtig, wenn von der Herrlichkeit die Rede wird. Ich freue mich auf die Herrlichkeit. Jetzt sehe ich nur das Kreuz. Aber das genügt. Und es ist letztlich noch, und hier steht, ich würde es mal so sagen, ein Mordsweib. Im wahrsten Sinne von Morden. Im Sinne von Morden, mörderisch. Sie ist trunken vom Blut der Heiligen. Die Hure, sie ist trunken vom Blut der Heiligen. Nicht wahr? Das fromme Volk hat schon immer gedrängt. Damals den Pilatus, den Jesus zu kreuzigen, das Todesurteil zu bestätigen. Auch heute ist man doch ein Fremdkörper, wenn man sich nicht an- und nicht einpasst. Wie oft höre ich jenen Satz, auch aus unseren Kirchenchristen. Warum findet ihr immer wieder ein Haar in der Suppe? Warum zieht ihr immer nicht mit? Warum sind ihr so sperrig? Warum kommt ihr immer wieder mit dem Paragraph 218? Warum zitiert ihr immer wieder Gebote? Warum sprecht ihr immer wieder von Buße und Bekehrung? Fußkranke seid ihr, Nachtwächter, Außenseiter. Die Stunde der Welt hat etwas anderes geschlagen. Ich kenne das. Aber von Johannes heißt es, er wunderte sich. Er verwunderte sich darüber, dass jemand so schnell das Brautgewand auszieht und sich mit jener Frau brüstet in Prunk und Plunder, mit Scharlach und Trunksucht. Liebe Freunde, wir werden uns noch wundern, wer sich alles mit der Kirche verbindet. Gell? Wir stehen hier im Zentralheiligtum der deutschen Christen. Hier in dieser Schlosskirche waren sie. Hier war man verbunden mit den Braunen. Heute verbindet sich die Kirche sehr schnell mit großen Zeitströmungen und sagt, das ist's, alles andere ist fußkrank. Wir werden uns noch wundern, mit wem sich diese, unsere Kirche verbindet. Aber es hat in dieser Kirche immer solche gegeben, die Brautleute waren und die unabhängig, auch beschimpft und bespöttelt, ihres Weges gingen, wartend auf die große Herrlichkeit. Dazu muss man nicht austreten. Dazu kann man in dieser Kirche bleiben. Ich behaupte sogar, muss in dieser Kirche bleiben. Um mit anderen zusammen dieses Herrn zu warten, der uns einmal noch viel, viel Größeres schenken wird. Aber lassen Sie mich noch etwas sagen, Ihre Verbindung. Es steht hier, dieses Weib sei auf einem Tier geritten. Sehen Sie, das ist es. Diese Kirche, die verbindet sich und nun ist eben mit dem Tier die Weltmacht gemeint. Sie setzt sich auf die Weltmacht. Sie reitet und wird von der Weltmacht geritten. Weltmacht und Kirche haben sie sich gefunden. Die Kirche schwingt sich auf deren Rücken. Sie lässt sich tragen. Sie wird geritten von der Welt. Eine Gemeinde, und so wörtlich bei Hartenstein, lässt sich von den Mächten der Welt brauchen als Zaum und Zügel für die Völker, straft nicht mehr die Sünden und Sünder, sondern macht den Weg zum Himmel breit und bequem. Sie vergisst, dass die Welt für sie gekreuzigt ist und buhlt um ihren Beifall. Sie ist völlig Weltmacht geworden, abgefallen von Christus, hat sich mit der Welt eingelassen und sich von ihr tragen lassen. Liebe Freunde, das Tier, so Vers 8, war da zur Zeit des Alten und Neuen Testaments, war eine Zeit lang nicht mehr zu sehen in der Zeit des Thronenaltars, aber einmal, hier steht der Achte, einmal wird er wiederkommen, wird dieses Tier wiederkommen, dieses Riesentier. Und dann gibt es eine einheitliche Antichristusfront. Gell, das Volk Israel heute lebt doch eigentlich nur deshalb, weil die Völker drumherum, die einen Hass haben auf Israel, sich nicht einigen können. Wenn die Völker um Israel sich einigen könnten, wäre Israel verloren. Die Offenbarung sagt, das Riesentier wird einmal so sein, so groß sein, dass sich alle in dem einig sind. Diese Christen nicht. Eine Antichristusfront wird es geben. Das steht bevor. Das steht bevor und das steht hier. Es wird ein Kampftier werden, sie werden kämpfen mit dem Lamm. Und das Allerschönste und Allerschlimmste ist es ein skrupelloses Tier. Denn ganz am Schluss wird dieses Tier, diese Kirche, mit der sie sich verbündet hat, nicht hoch feiern, sondern am Schluss wird sie diese Kirche auch zerstören. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen. So wie jene Liebhaber, die sich eine Frau genommen haben und sie dann wegwerfen. So wird es dieser Gemeinde auch gehen, die sich ihr an den Hals geworfen hat. Deshalb der Schluss, ihre Zerstörung, ein bitteres Ende. Das ist die Ausreifung des Bösen. Nun kann nur noch eines geschehen. Nun kann nur noch eines geschehen. Dass Christus wiederkommt, die Mächte überwindet und sein Reich aufrichtet. Aber ehe dies geschieht, hören wir noch, und wir werden in den Nacht, in Ferien darauf hören, auf das gewaltige Doppellied, die erschütternde Wehklage auf Erden, Kapitel 18, und das jubilierende Triumphlied aus der Ewigkeit, Kapitel 19. Liebe Freunde, ich freue mich, dass ich mit diesem Kapitel nicht die Betrachtung der Offenbarung abschließen muss. Aber dieses Kapitel sagt uns noch einmal deutlich und fragt uns, wohin will ich gehören? Zu einer Gemeinde, die sich heute schon die Herrlichkeit an sich reißt? Oder gehöre ich zu denen, zu den wenigen, ganz bestimmt zu den wenigen, die als Brautleute ihres Weges gehen und warten auf die große Stunde, auf die auch ein Philipp Matthäus im Hahn gewartet hat, an der er kommen wird. Und liebe Freunde, diese Herrlichkeit wird noch viel, viel schöner und größer sein, als Sie sich das je vorzustellen vermögen. Freuen Sie sich darauf. Und in dieser großen Erwartung wollen wir unseres Weges ziehen, auch hinein in die kommenden Ferien und Sommerwochen, für die ich Ihnen den Segen Gottes reichlich wünsche. Amen. Lassen Sie uns noch einmal stille werden. Vater, und nun lass uns dorthin gehören, wo du uns haben willst. Zeige uns den Weg und zeige uns den Platz in der Gemeinde. Herr Jesus Christus, du hast uns Großes versprochen. Lass es uns nicht aus den Augen und aus dem Sinne kommen, dass alle anderen Wünschen und Zielen dem untergeordnet werden können, dass du uns noch viel Größeres und Schöneres und Besseres schenken willst. Und dass wir dahin kommen und nicht vorher stolpern an unseren Zweifeln und Fragen und Problemen. Du kennst unsere Nöte und Krankheiten und Verzweiflungen und Depressionen. Du weißt, was unter uns ist. Und du weißt, wer uns abziehen und wegziehen will. Herr, halte uns bei dir. Diese Gemeinde. Grüße, die nicht hier sein können. Bewahre du deine Kirche, um die wir dich bitten. Bewahre du deine Christen, besonders in der Anfechtung und Verfolgung. Und nun schenke uns erholsame Sommerwochen und gib, dass wir uns wieder hier treffen können, zu deiner Freude und zum Lob deines Namens. Amen.